Was für ein Bild hast du vor Augen, wenn du an Jesus denkst, ihn anderen vorstellst oder zu ihm betest? Hast du das Kind im Stall vor Augen, das du zu Weihnachten gern anschaust, so wie die Hirten es anbetest? Es ist klein, es ist schwach, es ist hilflos, zieht viele Menschen an. Gott ist so nah, er ist für uns gekommen. Ist das dein Bild von ihm? Oder siehst du eher den Mann des Kreuzes, über dessen Leid wir in der Passionszeit nachgedacht haben? Der Jesus, der am Kreuz hing, der Jesus, der verraten wurde, missachtet, verspottet, gefoltert, am Ende für unsere Schuld mit Nägeln durchbohrt und geopfert. Daneben gibt es auch das Bild des Wanderpredigers, des Arztes, des Freundes und der Sündern vergibt, der gerne hilft, der die Kinder liebt und der den Menschen von Gottes Liebe erzählt. Das Kind, der Gekreuzigte und der Wanderprediger sind sicherlich die Bilder, die in den meisten christlichen Herzen aufgehängt sind, wie es jemand formulierte. Fehlt da aber nicht noch ein Bild? Schlagt bitte mit mir zusammen einmal das letzte Buch der Bibel auf. Es ist für viele ein Buch mit 7 Siegeln, weil es so geheimnisvoll ist. Es ist die Offenbarung. Es umfasst gerade mal 22 Kapitel auf 26 Seiten, jedenfalls nach der Übersetzung der Basisbibel. In diesem Buch lesen wir von Pferden, von Drachen, von Engeln, von Dämonen. Wir lesen von einem Löwen und einem Lamm sowie von Menschen. Und dieses Buch erweitert unsere Galerie um etliche eindrucksvolle Bilder von Jesus. Und die Worte, die der Evangelist Johannes dort schreibt, klingen manchmal fremd, sie klingen verstörend. Und einige davon haben wir eben gehört. Jana Bussmann hat den Predigtext vorgelesen. Jesus wird in diesem Buch auch beschrieben, aber so ganz anders als in den anderen Teilen der Bibel. Er hat weißes Haar, er sieht alles, nichts bleibt ihm verborgen. Sein Gesicht strahlt voller Glanz, seine Worte gleichen einem doppelschneidigen, scharfen Schwert. Er trägt ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel, seine Stimme gleicht dem Tosen von Wassermassen. Es ist ein fremder Jesus, nicht so zart und fein wie das Kind in der Krippe, ohne die Nägelmale von der Kreuzigung und auch nicht nur ein harmloser Wanderprediger. Ein fremder Jesus, der zugleich majestätisch, gewaltig, erschütternd, fremd und voller Macht ist. So mächtig, dass ihm niemand und nichts gleichkommt. Warum brauchen wir dieses Bild? Warum ist es notwendig, auch diese Seite von Jesus zu kennen bzw. von ihr zu hören? Ich weiß, wir würden lieber bei der Krippe stehen bleiben, beim Mann vom Kreuz oder beim Wanderprediger, und dennoch hat es seinen Grund, warum Jesus so beschrieben wird. Tauchen wir mal ein in das Leben der Menschen, denen dieses Bild zuerst gezeigt wurde. Ich möchte euch gern erklären, warum es unseren Blick auf Jesus Christus schärft, warum dieses Bild von Jesus uns in neue Tiefen führt, warum es unser Herz gerade auch in schweren Zeiten stark macht und es tröstet. Es hilft, im Glauben zu wachsen. Beginnen wir mit Johannes, der nicht nur das Evangelium und einige neutestamentliche Briefe geschrieben hat, sondern auch dieses letzte Buch der Bibel. Johannes ist sozusagen ein bedeutender Christ der ersten Stunde. Doch jetzt leidet er, man hat ihn des Landes verwiesen und er wurde auf die Insel Patmos verbannt. Seine Zukunft ist ungewiss. Er weiß, es gab schon vor ihm Christen, die ihren Glauben an Jesus mit ihrem Leben bezahlt haben. Und er wäre auch dazu bereit. Er hat akzeptiert, dass es mitunter das Leben kosten kann, zu Jesus zu gehören. Und dieser Evangelist hat verstanden, dass nicht alle jubeln, wenn Menschen von der guten Nachricht von Jesus Christus hören. Für die vielen Christen, die bis heute für ihren Glauben mindestens Nachteile, wenn nicht sogar Verfolgung und manchmal den Tod in Kauf nehmen. Johannes ist bereit, weil Jesus ihm viel, viel mehr bedeutet als alles andere. Jesus gibt ihm mehr als jeder andere. Dieser Mann möchte Jesus, wie es ein Theologe formulierte, mit Haut und Haaren, Verstand und Herz, Leben und Tod treu sein. Das ist sogar das Martyrium wert, sagt er. Und es ist mehr als nur für eine religiöse Meinung zu sterben. Manchmal halten wir Christen uns vornehm zurück und machen Jesus klein. Wir sagen, Jesus und das Evangelium seien nur eine Weise, Gott zu suchen und zu finden. Dabei gibt es keinen anderen Weg zu Gott als über Jesus Christus. Und diese Christen unterschätzen, dass immer schon Menschen bereit waren, für den Glauben an ihren Herrn und Heiland zu sterben. Das Evangelium ist und bleibt eine Botschaft für Menschen, die das eigene Leben einsetzen, wie Johannes und viele, viele andere. Dabei sehnen sie sich nicht nach dem Martyrium oder Leiden, sie fordern es nicht heraus, aber wenn es kommt, dann akzeptieren sie es. Johannes sitzt also auf Patmos fest, weit weg von anderen Christen, er kann nichts tun, er ist ohne Hoffnung, er ist traurig, hat 1000 Fragen und Ängste und jetzt ist auch noch Sonntag und er kann keinen Gottesdienst mit anderen Leuten feiern, weil er isoliert und einsam ist. Er ist in großer Bedrängnis. Und in diese besondere Situation greift Jesus persönlich ein. Wenn es ganz hart kommt, ist Jesus da. Jesus greift selbst ein, weil es nötig ist. Sein Diener Johannes ist in Not. Sein Freund braucht jetzt einen Blick für die große Wirklichkeit. Wir haben es gehört, der Geist Gottes ergreift ihn. Er hört eine Stimme und er sieht in den Himmel. Johannes bekommt einen Einblick in den Himmel und soll das, was er sieht und hört, in einem Buch aufschreiben. Dieses Buch soll er an 7 Gemeinden verschicken, die in der Nähe der Stadt Ephesus in der heutigen Türkei liegen, nicht weit von der Ägäis. Wenn man genauer hinblickt, sind es 7 kleine Kirchengemeinden: Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Warum gerade diese Gemeinden? Es gab damals bestimmt viele bedeutendere. Das ist im Grunde genommen nicht fair, viel mehr als die Krummhörn und sagt Ortskundigen gewiss nicht mehr als die Namen der Orte Rüsum, Pefsum, Loquat, Kanum, Jennelt, Frebsum und Visquat. Aber Jesus sieht diese kleinen Gemeinden und er liebt sie. Diese Gemeinden sind für ihn wie 7 goldene Leuchter und inmitten dieser Leuchter steht Jesus selbst. Wir wissen, Leuchter gehören zum Inventar des Tempels. Das macht sie aus, das würdigt sie. Und selbst wenn sie so seltsame Namen wie Thyatira oder Jennel tragen und im Rest der Welt völlig unbekannt sind, Jesus ist an ihrer Seite. Der schwäbische Missionstheologe Karl Hartenstein schrieb, wer Christus sagt, sagt Gemeinde. Und wer Gemeinde sagt, sagt Christus. Darum ist es ein Vorrecht, Gemeinde zu sein. Es ist ein großes Geschenk, zu einer Gemeinde zu gehören. Es ist genauso ein Privileg, in einer Gemeinde mitzuarbeiten. Denn wer Gemeinde sagt, sagt Christus. Und Jesus sieht diese Gemeinden. Aber weil die Zeiten hart sind und schwierig und herausfordernd, prüft er sie auf Herz und Nieren. Und die Gefahr für die Gemeinden kommt einerseits von außen, ihnen droht Verfolgung, staatliche Unterdrückung und Gewalt. Und andererseits kommt die Gefahr auch von innen. Manche Gemeinden haben ihren Eifer verloren, ihre erste Liebe ist erloschen. Andere fühlen sich sicher, weil sie reich und groß sind. Manche haben fremde Lehren und Meinungen zugelassen, obwohl sie dem Wort Gottes widersprechen. Sie sind in Gefahr. Jesus ist nicht mehr Mittelpunkt. Sie sind dabei, auf Abwege zu geraten. Unter dem Strich geht es den meisten eher schlecht als gut. Die erste große Krise ist also da. Und deshalb greift Jesus selbst ein, weil seine Gemeinden in Gefahr sind. Er verhilft ihnen, wieder einen Blick für die Wirklichkeit zu bekommen. Er möchte sie an die Hand nehmen, auf den richtigen Weg führen. Und Jesus unterstützt sie mit dem, was der Apostel sehen darf. Er malt es ihnen vor Augen. Und dennoch verläuft das Ganze anders. Sie werden nämlich nicht so drastisch wie Johannes unmittelbar vom Heiligen Geist, also direkt ergriffen. Nein, Jesus beauftragt Johannes, das, was er sieht, schriftlich festzuhalten. Und das, was der Apostel aufschreibt, soll er unbedingt den 7 Gemeinden in Form eines Buches schicken. Er schickt ihnen etwas, das vorgelesen wird. Er schickt ihnen etwas, das sie betrachten können, worüber sie nachdenken sollen. Und dieses wirklich besondere Buch der Bibel wird also auf den damaligen Handelsstraßen von Ort zu Ort gebracht. Eine Zeit bleibt es in Ephesus, dann in Pergamon, dann in Laodicea und so weiter. Eine Anmerkung dazu: Man kann nur hoffen, dass der öffentliche Nahverkehr nicht so war wie zwischen Loquat und Visquat. Eines wird ganz deutlich: Dem Apostel Johannes wird etwas ganz Besonderes auf Patmos geschenkt. Und dieses Besondere wird danach alle anderen zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Jesu lebt von dem, was die ersten Zeugen aufgeschrieben haben. Bis heute, das ist der Kompass, der sie leitet. Das soll sie halten. Das ist die Quelle für unseren Glauben und unser Christsein. Das ist die Quelle für lebendige Gemeinden. Die Heilige Schrift wird zu einem Zeugnis, zu einem Bekenntnis von Menschen, zu denen Gott gesprochen hat. Und Johannes sitzt auf Patmos und Jesus kümmert sich um ihn. Und dann ist da dieser Kreis von 7 Gemeinden und Jesus kümmert sich um sie. Doch womit will er sie trösten? Womit möchte er sie auf Kurs halten? Jesus hat alle Macht der Welt. Dieses neue Bild, das nun in unserer inneren Galerie von Jesusbildern aufgehängt wird, ist das Bild des Herrn, der wiederkommen wird. Es zeigt Jesus Christus so ganz anders, als wir des Öfteren von ihm reden. Das Bild zeigt ihn voller Kraft, als Herr aller Herren. Jedes noch so kleine Detail beschreibt etwas von seiner Macht, von seiner Würde. Alttestamentliche Propheten wie Daniel sahen das übrigens ähnlich. 3 seiner Jünger durften Jesus auf dem Berg für einen Moment in seiner unverhüllten Herrlichkeit sehen, in seiner Majestät. Als Jesus getauft wurde, hörten sie die Stimme des Herrn: Das ist mein lieber Sohn und an ihm habe ich Freude. Es ist, als würde für einen Moment eine Decke von ihren Augen weggenommen. Jesus erscheint nicht als Kind, nicht als Gekreuzigter. Er erscheint als der, der alle Macht hat. Das bedeuten nämlich die 7 Sterne. Sie stehen für Vollkommenheit Jesu, für seine vollkommene Macht im Himmel und auf der Erde. Niemand wird es mit Jesus Christus aufnehmen. Alle werden sich eines Tages vor Jesus Christus beugen. Niemand wird dies nicht tun. Und das war ein Trost für Johannes. Und das ist der Trost für uns in schweren Zeiten. Der, der die 7 Sterne in den Händen hält, ist Jesus. Wir sind als gläubige Christen den Mächten und Kräften dieser Welt nicht einfach ausgeliefert. Wir sind in der Obhut und unter dem Schutz unseres Königs, dem König aller Könige. Komme, was wolle. In einem alten Kirchenlied heißt es: Eine feste Burg ist unser Gott. Und dann heißt es weiter: Und wenn die Welt voll Teufel wäre und mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streitet für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Dazu eine kleine Geschichte, die der Theologe und Schriftsteller John Ortberg erzählt hat. Er war in einer rauen Umgebung unterwegs und es wurde schon dunkel und die Straßen leerten sich. Da sah er eine berüchtigte Gang auf ihn zukommen, sichtlich in Stimmung, Streit anzufangen. Ortberg wusste: Ich habe keine Chance gegen sie. Plötzlich hielten sich die Gangmitglieder zurück. Ihre Augen wurden groß und größer. Entsetzen stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Sie drehten ab und rannten weg. Ortberg dachte erst: Ich wusste gar nicht, dass das Fitnessstudio solche Wirkung zeigt. Bis er sich umdrehte und sah, dass an der Straßenecke der größte Typ stand, den er je gesehen hatte, muskelbepackt, Arnold Schwarzenegger vor 30 Jahren. Furchterregend, in der blauen Uniform eines Polizisten, bereit, jederzeit dem Spuk ein Ende zu machen. Johannes sieht Jesus Christus in einem neuen Bild, als Sohn des lebendigen Gottes, in all seiner Pracht und Macht und Herrlichkeit. Aber wer dieses Bild sieht, sagt nicht: Wunderbar, toll, was für eine schöne geistliche Erfahrung. Er ruft auch nicht: Das hätte ich gern jeden Tag. Johannes erzählt es ganz anders: Hat mich umgehauen. Und dann lag ich da wie tot. Das war zu viel für mich. Wer meint, das Bild des unverhüllten Christus mit den 7 Sternen in der Hand wäre der Höhepunkt der Geschichte, der täuscht sich. Denn jetzt kommt der eigentliche Hammer. Der, der diese unvorstellbare Macht hat, ist auch zugleich der, der unwahrscheinlich liebevoll mit uns Menschen umgeht. Johannes liegt wie tot auf dem Boden und Jesus macht ihm, den sieben Gemeinden und uns klar, liebe Leute, das Kind in der Krippe, der Prediger auf der Straße, der Mann am Kreuz, der herrliche und erhöhte Christus haben dasselbe Herz, dasselbe Herz. Dieser furchteinflößende Herr beugt sich herab, legt Johannes seine rechte Hand auf und sagt die Worte, an denen diese abgrundtiefe Liebe Gottes wieder und wieder erkannt wird. Fürchte dich nicht. Johannes, hab keine Angst. Ich bin für dich. Ich bin nicht gegen dich. Du bist geborgen in meiner Gnade. Du bist sicher in mir. Das sollst du wissen, selbst wenn du sehr schwere Zeiten durchmachst. Und das sollen alle Gemeinden wissen, damit sie wieder wach und lebendig werden und sich nicht vom Kurs abbringen lassen. Wie also werden wir getröstet, wenn es drunter und drüber geht? Indem wir zum einen hören, dass Jesus der ist, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Und indem wir zum anderen hören, dass er auch der ist, der uns die Hand auflegt, ganz zart. Ganz behutsam. Fürchte dich nicht. Ich bin da. Ich bringe dich durch. Ich lasse dich nicht im Stich. Wie werden Gemeinden auf Kurs gehalten, die gerade erst ins Schlingern gekommen sind, indem sie hören, wer Jesus ist und sich ihm neu ausliefern und sich nicht irre machen oder verführen lassen, ihrer Berufung untreu zu werden? Jesus gibt noch ein weiteres Bild. Es erinnert seine Jünger an den furchtbaren Weg, den Jesus selbst gehen musste. Johannes, du weißt doch, ich war tot, aber ich lebe. Der Tod konnte mich nicht binden. Das ist bekannt. Aber dann sagt er Johannes, nimm dieses weitere Bild noch auf in deine Galerie. Ich habe nämlich noch weitere Schlüssel da. Die Schlüssel zum Totenreich. Für das Gefängnis, aus dem bisher keiner freigekommen ist. Stell dir vor, ich habe diese Schlüssel und ich werde diese Tür jetzt öffnen. Ich lasse alle Leute raus, dann kann auch ihnen der Tod nichts mehr anhaben. Und ich denke manchmal darüber nach, wie es sein wird, wenn man irgendwann seinen Dienst beendet. Am letzten Tag werde ich zu den Gemeindeleitern gehen und die Schlüssel aus der Tasche ziehen, die ich über viele Jahre bei mir trug. Ich werde sie abgeben. Danach komme ich nicht mehr allein durch die Türen, durch die ich immer gegangen bin. Ich kann niemand mehr in dieser Kirche einsperren und ihn ärgern, indem ich die Alarmanlage scharf schalte. Ich habe die Schlüssel dann abgegeben. Und nun wissen wir, der Tod hat die Schlüssel abgegeben. Und wer hat ihn dazu gezwungen? Jesus. Und wer hat sie jetzt? Jesus, der Mann mit den Schlüsseln. Er hat die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Denn wer lässt uns raus, wenn der Tod nach uns greift? Jesus Christus. Und genau das gibt Johannes Kraft, gerade im Exil, gerade in seiner tiefsten Tiefe, in der er steckt. Jesus ist da, auch selbst, wenn der Tod nach mir greift. Und vielleicht sogar das Martyrium. Und genauso hören es die Gemeinden. Und sie denken, könnte ich es irgend besser haben? Wie könnten wir Jesus Christus verlassen? Zum Beginn fragte ich, welche Bilder von Jesus in unserer Galerie aufgehängt sind. Ich habe ein paar genannt, das Kind, den Prediger, den Mann am Kreuz. Jesus hat mit Johannes einigen Aufwand betrieben, damit wir drei weitere Bilder in unserer Galerie aufhängen. Dem Mann, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gehört. Dem Mächtigen, der uns, wenn wir am Boden liegen, zart die Hand auflegt und sagt, hab keine Angst, ich bin bei dir. Und den Todesbezwinger mit den Schlüsseln in der Hand. Der Tod musste die Schlüssel abgeben. Wenn es um echtes Christsein geht, dann geht es auch um diese Bilder von Jesus Christus. Und wir sollten sie auch betrachten, nicht nur nebenbei, immer mal wieder. Wir können das mit Hilfe der Worte tun, die Johannes aufgeschrieben hat, oder wir können es uns vorstellen, zum Beispiel die Schlüssel oder Jesus, der uns ruft, hab keine Angst. Wir können es anschauen, wenn der Tag beginnt und endet, nicht viel zu tun ist und nicht viel reden, nur betrachten. Und dann beten, anbeten, loben und danken. Auch klagen darf sein, wenn es wieder zu schwer wird. Ihn anrufen, wenn wir ihn so dringend brauchen. Jesus, unseren Herrn und Heiland. Amen.